arbeiten kann. Ja. Also in Java noch ein paar Sachen fertig gemacht. Wir waren ja schon bei Polymorphie gewesen. Hanna hat jetzt noch ein paar Beispiele gemacht zu Polymorphie, was das ist. Und der Witz, warum wir das gemacht haben, ist, um Ihnen nochmal näher zu bringen, warum man überhaupt diesen ganzen Objektorientierungskram macht. Im Grunde ist das ganze Programmieren einfach nur prozedural. Ja, also Prozeduren rufen sich auf, Kontrollfluss, wie wir es ganz am Anfang besprochen haben, Schleifen, Ifs, das war's. Ja. Und das ganze Zusammenpacken in Objekte und diese ganze Vererbung und Polymorphie und Overriding, dieser ganze Kram, das sind im Prinzip Sachen, die man gemacht hat aus Modellierungsgründen. Ja. Wir Menschen sind halt keine guten Informatiker per se. Ja. Und wenn wir Programme machen sollen, die auch wartbar sind, die funktionieren sollen, die auch andere verstehen, dann muss das nicht nur auf dieser Hacking-Ebene funktionieren, sondern es muss auch gut modelliert sein. Ja? Und ich glaube, einer der drängenderen Problemkreise der Menschheit ist es zum Beispiel, das ganze zellbiologische und biochemische Wissen auch maschinell verarbeitbar mal zur Verfügung zu stellen. Ja? Also wirklich sich zu fragen, an welchen Raum-Zeit-Koordinaten in der Zelle finden, welche Prozesse zu welchem Zeitpunkt statt, wer katalysiert was und so weiter. Ja. Und wenn wir mal so weit sind, dann ist klar, das Modellieren ist halt das Ding, was Informatik ausmacht. Programmieren, das ist, verhält sich ungefähr so wie Ernährungswissenschaften und Kochen. Ja. Also Informatik ist nicht Programmieren, Informatik ist Modellieren. Deswegen machen wir den ganzen Kram. Ja? Und deswegen auch diese Beispiele, um Ihnen zu zeigen, wir haben eine Klassenbibliothek, damit können wir arbeiten. Was Hanna ja auch gemacht hatte, war Code Conventions. Eben ist es wichtig, habe ich auch bei Ihrem Code zum Teil gesehen, dass man richtig einrückt, ja, und diese, was einem das Eclipse vorgibt, einfach auch so hinnimmt und die Klammern auch so macht, wie in dem Beispiel, ja. Das ist auch Konvention, auch für Dritte Lesbarkeit. Und dann gab es ja noch so ein paar Spezialitäten, zum Beispiel Wrapper-Klassen. Ja, das also Int als primitiver Typ, nice, kennen wir, alles schon klar. Es gibt aber auch noch eine Klasse Integer, deren Objekte einfach nur dazu da sind, einen Int-Wert zu kapseln. Ja, das waren diese Wrapper-Klassen. Und mit denen können Sie also auch Java so betreiben, alles ist ein Objekt, wenn Sie es wollen. Ja. Dann hatte Hanna auch noch Exceptions gemacht. Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal angeteasert, dass wir bei Division durch Null nicht einfach nur eine Fehlermeldung ausgeben oder noch besser irgendeinen Fantasy-Wert, ja, sondern dass wir sagen, hallo hier, Exception, das funktioniert so nicht, kümmer du dich drum. Ja. Ist also auch ganz menschlich die typische Geschichte in der Firma, wer von Ihnen was will und Sie können es nicht, da ist es immer besser, den Ball zurückzuwerfen und zu sagen, sorry. Ja? Das war Exceptions, auch relativ wichtig, auch um die Klassenbibliothek zu benutzen. Das ist ja auch immer das Ding, Sie können sich fragen, warum macht ihr denn Exceptions? Das ist doch so speziell, ich werde doch selber nie Exceptions programmieren. Ja, aber wenn Sie die Klassenbibliothek nutzen, da werfen natürlich viele Methoden Exceptions und Sie müssen wissen, wie Sie dann mit Try-Catch die Sache einrahmen können. Sonst können Sie die Klassenbibliothek nicht benutzen. Genauso Generics. Ja, das war ja die Geschichte, dass wir Klassen mit anderen Klassen parametrisieren können. Also nicht nur Vectors of Objects, sondern auch Vectors of Bicycles oder Vectors of Groß oder Vectors of Submarines. Ja? Das ist auch ein Feature, was jetzt in Java seit 5-6 Jahren neu ist, was man aber kennen muss, um die Klassenbibliothek zu benutzen. Ich glaube nicht, dass Sie jemals Generics-Klassen selber programmieren, aber wichtig ist diese Perspektive. Programmieren heißt gerade für Sie nicht alles selber machen, sondern das, was es gibt, schon benutzen. Ja, also wie die Laptops, die vor Ihnen sind, benutzen. Ja, das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass Sie da auch hinreichend, ja, wenn Sie so wollen, hinreichend arrogant sind und sagen, ich kann von den Informatikern erwarten, dass sie mir was hinstellen, was ich benutzen kann. Ja, dem Anspruch werden wir leider oft genug nicht so richtig gerecht. Ja, gut, Java fertig, Datenbanken fertig, dritter Teil. Ja. Algorithmen und Datenstrukturen. folgt als Background Reading. Das ist ja für Sie ganz wichtig, zumindest wenn Sie es denn im Background Reading lesen möchten. Es gibt ja für Informatiker eine ganze Vorlesung Grundlagen, Algorithmen, Datenstrukturen. Ja, die hat zumindest die letzten Jahre mein geschätzter Kollege Hanjo Teubig gehalten. Großartiger Typ, sehr gute Folien. Ja, und die Verzeihung, an seinen Folien habe ich mich auch so ein bisschen orientiert, natürlich vereinfacht. Hanjo wiederum hat sich orientiert an einem Buch, das heißt Algorithms and Data Structures, the Basic Toolbox. Das ist von Kurt Mehlhorn. Das ist so einer der Grand Seigneurs der Algorithmen- und Datenstrukturen-Szene in Deutschland, Prof in Saarbrücken gewesen oder immer noch, weiß ich nicht. Ja. Also das ist auch so eine Art kanonisches Ding, das Buch. Ja. Ist relativ dünn und relativ kompakt. Also wenn Sie hier was nicht verstehen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können bei Hanjos Folien nochmal gucken, die habe ich verlinkt, oder das Buch von Kurt Mehlhorn als Background Reading. Sonst gibt's nichts. Ja. Wenn Sie hinten schauen, Minimal Approach, Standard Approach, ist hier sehr folienorientiert. Ja. Und das ist jetzt nochmal so ein bisschen so ein theoretisches Ding, ja? Aber ich finde, dass das eben recht notwendig ist. Und letzter Metapunkt, bevor wir dann einsteigen. Viele von Ihnen haben in der Evaluierung natürlich auch geschrieben, ja, manche auch positiv, vielen Dank, aber haben auch geschrieben, ja, wir sind ja keine Informatiker, warum so viel Stoff und warum so schwer und so weiter. Klar, verständlich, ja. Aber gegenüber den letzten Jahren habe ich schon ziemlich viel abgespeckt. Also früher gab es noch viel mehr lustige Dinge in Vorlesungen wie einer Komplement, zweier Komplement, Paging-Modell und allen möglichen Kram brauchen wir alles nicht. Aber wir müssen wenigstens wissen, jetzt mal, wenn wir gesagt haben, die Klassenbibliothek sollen wir benutzen, ja, dann müssen wir aber zumindest mal grob verstehen, was ist denn jetzt so ein Vektor oder ein Array oder was gibt's denn da noch? Also was gibt's für Datenstrukturen? Sonst kann man schlecht programmieren, wenn man das nicht halbwegs verstanden hat. Und was ist denn überhaupt ein Algorithmus? Was ist so ein Rezept? Was ist denn das, was ich implementiere mit meinem Java-Programm? Also diese Perspektiven brauchen wir noch zur Abrundung. Okay? Gut. Gut. Das ist das, was wir hatten. Wir haben Objekte, in denen Mengen von Attributen gekapselt sind, das war der Zustand, und die auch ein Verhalten zeigen können. Das sind die kleinen Methoden, die wir programmiert haben. Können auch größere Methoden sein. Ja? Und Objekte, wissen wir, sind Instanzen von Klassen. Klassen sind die Baupläne, Objekte sind die einzelnen Dinger, die ich davon bauen kann. Ja? Klassen bilden eine Hierarchie, eine Vererbungshierarchie. Die ist im Fall der Java Class Library sehr groß. Also da reden wir über, keine Ahnung, 100.000 Klassen und die Baumtiefe ist bestimmt 6, 5, 6, 7, keine Ahnung. Und Objekte sind polymorph. Das heißt, wir haben ja immer diese Geschichte gehabt, dass zum Beispiel ein Mountainbike ein Fahrrad, ein Bicycle ist, ja, oder dass eine Biene ein Flying Insect ist. Ja, das heißt, wir können Code auch schreiben auf sehr allgemeinen Ebenen und die speziellen Sachen da reinstecken sozusagen. Da wird halt schon dafür gesorgt, dass die richtige Methode aufgerufen wird. Ja. Das Ganze hat, wie in meiner Vorrede schon angekündigt, eben damit zu tun, dass man Information Hiding betreiben will. Das heißt, wir wollen in den Objekten die Sachen kapseln, die nur das Objekt selber was angehen und nach außen eine Schnittstelle zur Verfügung stellen. Das heißt also bestimmte Attribute und bestimmte Methoden, bestimmtes Verhalten, was man von außen aufrufen kann. Und das haben wir bei jedem technischen Gerät, bei den Laptops, bei den Handys, bei allem Möglichen. Es gibt viel innere Komplexität, die uns nicht interessiert. Und wir haben außen irgendwas, wo wir draufdrücken können und dann blinkt's und macht Piep und allen möglichen anderen Krempel. Ja? Und das ist der klassische Effekt, den man da hier möchte. Und wir haben da auch einige implizite Prinzipien schon kennengelernt, nämlich, dass die Objekte ihre Attribute in den meisten Fällen verbergen sollen. Das heißt, was in ihnen selber abgeht, wie der Zustand ist, sollen sie mal möglichst für sich behalten. Das heißt, direkt Attribute von Objekten zu ändern, ist eigentlich schlechter Stil. Das haben wir auch schon mal besprochen bei dem Thema, fliegt die Biene zur Blume und wuschelt sich den Pollen raus, unhöfliche Variante, oder versucht sie ein Verhalten der Blume aufzurufen. Ja? Und von diesem Verhalten ist in der Regel eben nur die Signatur interessant. Das heißt, wie heißt die Methode und mit welchen Parametern muss ich die aufrufen und was kriege ich zurück? Ja, das ist die Signatur. Return Value, Name und Parameter, Typ und Name. Ja, wobei Name ist eigentlich irrelevant. Ja, müssen nur den Typ und die Zahl wissen. Und uns interessiert ja ganz oft gar nicht, wie das intern in einem Objekt realisiert ist. Ja, also ich weiß, ich kann mein deppertes Telefon nehmen, ja, und was da innen abgeht, weiß ich nicht, aber ich weiß, ja, das ist ein Apfeltelefon, wenn ich hier oben drauf drücke, ja, das ist praktisch so ein Methodenaufruf, bing, da fängt's halt an zu leuchten und da kommen lustige Zahlen und so weiter, ja. Das ist einfach, ich greife auf das Ding über eine Schnittstelle zu, ja. Und in dem Sinne betreiben wir also Abstraktion in der Informatik, andauernd, ja. Und wenn diese Methoden gut programmiert sind, dann haben sie auch wenig Seiteneffekte. Ja? Das heißt, also wenn ich hier drauf drücke, ja, dann geht nicht daheim bei Ihnen die Waschmaschine an. Warum sollte sie auch? Es ist ja, ich will hier drauf drücken, dann erscheinen hier irgendwelche Symbole. Ja? Das heißt, wir wollen Dinge lokal haben. Und das bedeutet, dass wir Klassen als abstrakte Datentypen auffassen können. Ja? Und haben wir gesagt, ich meine, Int, dieser primitive Typ, ist ja auch ein Datentyp. Das heißt, ein abstrakter Datentyp ist eine Menge von Werten, in dem Fall zum Beispiel die ganzen Zahlen oder eine Annäherung daran, weil wir wissen, Int hat eine bestimmte Beschränkung, sind nicht alle ganzen Zahlen, sondern nur ein Ausschnitt davon, und bestimmte Operationen, die ich drauf machen kann, addieren, subtrahieren, modulo und so weiter. Ist mit Fahrrädern nicht anders. Ja, im Prinzip die Klasse Bicycle können wir uns so vorstellen, dass sie alle unendlichen Fahrräder umfasst, die man damit bauen kann. Das ist die Menge. Ja? Und die Operationen darauf werden durch die Methoden realisiert. Das heißt, zwischen Bicycle und Int gibt es eigentlich keinen fundamentalen Unterschied. Das sind alles sozusagen Datentypen und abstrakt heißen sie, weil wir uns eben nicht auf die Implementierung kaprizieren, sondern nur über Schnittstellen zugreifen wollen. Ja? Gut, so viel zum Thema, wo stehen wir? Jetzt müssen wir mal anfangen, bestimmte Begriffe nochmal zu definieren. Ja? Der Begriff Algorithmus. Wer hat den schon mal gehört? Hands up. Wer hat ihn noch nie gehört? Gut, also die meisten wissen ja intuitiv, was ein Algorithmus ist. Also müssen wir das nochmal genauer definieren. Zunächst haben wir ein Problem. Ja, was ist ein Problem? Gemäß unserer Definition, was ist Informatik, ist ein Problem eine Menge von Informationen, aus denen weitere unbekannte Informationen ermittelt werden sollen. Ja? Kann zum Beispiel sein, Menge der Informationen sind alle Facebook-Profile und unbekannt, Sie wollen die Leute raussuchen, die Ihnen am ähnlichsten sind. Oder Sie wollen die Leute raussuchen, die für das Netzwerk am wichtigsten sind. Das ist so ein typisches Big Data Problem. Ja. Oder Evil Side of Things, Sie haben alle Facebook-Profile, auch Ihres, und irgendeine Firma will wissen, wie kreditwürdig sind Sie denn. Ja. Evil Side finde ich schlecht, ja, aber es ist genau ein Problem von dem Typ. Und ein Algorithmus ist ein exaktes schrittweises Verfahren zur Lösung des Problems. Ja? Das heißt, wir haben hier schon mal zwei Dinge drin. Es ist exakt, da steckt eine ganze Menge von anderem Zeug drin. Und es ist schrittweise in der Art, wie wir es beim Programmieren kennengelernt haben. Eins nach dem anderen. Ja? In der Regel implementieren Algorithmen also Funktionen, die gegeben eine Menge von Eingaben, eine bestimmte Menge von Ausgaben produziert. Ja? Und der Algorithmus muss determiniert sein. Er muss nicht, also er muss für gleiche Eingabe auch die gleiche Ausgabe produzieren. Es kann Methoden geben, die für die gleiche Eingabe andere Ausgaben produzieren, wenn sie zum Beispiel intern Zufallszahlen erzeugen oder Eingaben von anderen Klassen verwenden. Das heißt, nicht jede Methode ist automatisch auch ein Algorithmus. Algorithmus ist wie ein Kochrezept. Wenn Sie die gleichen Zutaten nehmen, muss auch der gleiche Kuchen rauskommen. Und was ein Algorithmus ist, ist klar hier, exaktes schrittweises Verfahren und äquivalent dazu eine endliche Liste von elementar ausführbaren Instruktionen, die wiederum eine endliche Sequenz von Zuständen definieren, wenn sie schrittweise abgearbeitet werden. So, schauen wir uns das nochmal an. Also endliche Liste ist eher von theoretischem Interesse. Ein Kuchenrezept, was unendlich lang ist, ist kein wirkliches Kuchenrezept. Wir wollen, dass das irgendwo kompakt ist. Ja? Liste, das deutet schon auf diese schrittweise Ausführbarkeit hin. Das heißt also eine Liste von Instruktionen, die ihrerseits aber natürlich wieder zum Beispiel schleifen oder erledigt sein können, wo also so ein Kontrollfluss auch wieder zurückgehen kann und wieder vor und so weiter. Ja? Bestes Beispiel, Eischnee schlagen haben wir schon gehabt, while noch nicht fest, schlage weiter. Ja? Typisches Kochrezeptding. Aber diese Anweisung, while noch nicht fest, schlage weiter, die ist natürlich eine Anweisung. Das heißt, eine Anweisung in der Liste von Kaiserschmarrn Schritten, die notwendig sind. Ja? Das heißt, sie müssen elementar ausführbar sein, diese Schritte. Wir kriegen gleich noch ein Beispiel. Wenn Sie ein Kochrezept finden, wo dann zum Beispiel drinsteht, produzieren Sie eine Gemüse-Espuma. What? Ja, ich meine, manche von Ihnen wissen, was es ist, ja, aber viele wissen es auch nicht, ja. Und dann wissen Sie einfach nicht, wie Sie es machen sollen. An der Stelle sind Sie aufgeschmissen. Das heißt, das Rezept muss so beschaffen sein, dass jeder Schritt auch klar ist und in diesem Sinne effektiv. Effizient ist was anderes, da kommen wir noch dazu. Ja? Und es ist klar, in der Regel verlangen wir von einem Algorithmus, dass er terminiert. Das heißt, dass diese Abarbeitung auch irgendwann zu Ende ist. Das ist eine ganz knifflige Sache, weil, wie viele von Ihnen schon gesehen haben, es ist ganz leicht, While-Schleifen zu produzieren, die nie abbrechen, die immer weiter nudeln. Ja? While true, i ergibt sich aus i plus 1. Ja, gut, wenn an der Bedingung nie was geändert wird, while true, ja, dann kann die Schleife auch nie abbrechen. Ja? Und das wollen wir aber nicht. Algorithmen sollen enden. Und es ist eine sehr interessante Frage in der Informatik, ob es möglich ist, ja, Stichwort Problem, ich gebe Ihnen eine Menge von Algorithmen oder eine Menge von Java-Programmen und frage Sie, können Sie mir einen Algorithmus hinschreiben, der für jedes Java-Programmchen sagt, ob es endet oder nicht? Was ist Ihr Tipp? Geht das oder geht das nicht? Wahrscheinlich nicht, weil ich so doof frage. Ja. Correct, gut. Ja, das ist also ein klassisches Problem, Halteproblem der Informatik, das geht nicht. Sie können keinen Algorithmus bauen, der als Eingabe irgendwelche anderen algorithmusartigen Sachen hat und dann sagt, werden die enden oder nicht. In Spezialfällen ja, aber nicht im Allgemeinen. Und was ist das jetzt mit den Zuständen? Naja, es ist klar, wir haben gesagt, der Speicher zum Beispiel in dem Computer, der hat ja zu jedem Zeitpunkt einen Zustand. Und diese schrittweise Abarbeitung, zum Beispiel von Java-Code, ändert nach jedem Schritt irgendwie den Zustand. Ja? Und sei es auch nur, dass das Programm einen Schritt weiter ist, kann ja sein, dass es eins von 15 Programmen ist, was gleichzeitig läuft. Ja? Und jeder Schritt ändert irgendwas in dem Rechner. Alles schrittweise, diskret. Ja? Und das ist das Ding, was wir haben. Okay? Das ist ein Algorithmus. Jetzt kann man sich fragen, kann man für jede denkbare mathematische Funktion einen Algorithmus hinschreiben, der diese Funktion berechnet? Vielleicht werden die meisten von Ihnen sagen, ist mir doch egal. Ja? Interessanterweise ist es aber auch wieder ein sehr, ja, für die Informatik wichtiger Bereich, theoretische Informatik. Und es stellt sich raus, nein, nicht jede Funktion ist durch einen Algorithmus berechenbar. In dem Sinne ist also, wenn Sie so wollen, die Mathematik immer die Königsdisziplin und die Informatik immer nur der kleine, armselige Bruder. Ja? So ist es halt. Ja? Und ein Programm ist eine Formulierung eines Algorithmus oder kann Formulierungen von Algorithmen enthalten in einer Programmiersprache. So, Beispiel, ja? Der euklidische Algorithmus zum Finden des größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen. Okay? Gut, es ist ein Problem, denn wir haben zwei Zahlen und wollen die Information, was ist der GGT von den zwei Zahlen, wollen wir daraus bestimmen. Also in unserem Sinne ein Problem. Und das ist der Algorithmus. Ja? Und wir sehen schon, das riecht schon so ein bisschen nach Java. Ja? Falls A gleich B, bricht die Berechnung ab, dann ist der GGT A. Ansonsten mache weiter bei 2. Nehme die größere Zahl, ersetze sie durch die Differenz und gehe wieder zu 1. Und ansonsten gehe zu 3. Aus logischen Gründen gilt bei 3, dass a kleiner b ist und das heißt, ich muss dann die kleinere Zahl durch die Differenz ersetzen. Und dann gehe ich wieder zu 1. Ja? Jetzt können Sie sich sagen, warum berechnet dieses Ding den größten gemeinsamen Teiler? Kann ich das irgendwie sehen? Nee, muss man sich überlegen. Das heißt, wir können beweisen mit bestimmten Informatikmethoden, dass das tatsächlich den größten gemeinsamen Teiler berechnet. So, fertig. Viele Algorithmen sind aber auch so, dass wir sie nicht unbedingt kapieren. Das heißt, dass das jetzt den GGT berechnet, ja, kann man sich mal eine Stunde hinsetzen, ein bisschen mit Zahlen einsetzen, überlegen, ja, macht Sinn. Ja. Aber wir können es einfach so hinnehmen und können einfach sagen, das ist ein Kuchenrezept, ja, oder ein Kaiserschmarrnrezept, warum ich jetzt für den dämlichen Kaiserschmarrn den Eischnee aufschlagen muss, und nicht die Eier einfach mit der Butter und dem Mehl zusammenkippen kann, ja gut, dann kommt halt ein Pfannkuchen raus, aber kein Kaiserschmarrn. Ja, also wenn der schön luftig sein soll, müssen Sie halt den Eischnee-Trick machen. Ja. Sie müssen es aber nicht verstehen, wie jetzt der Eischnee genau den Kaiserschmarrn luftig macht. Sie machen es einfach. Ja. Und das ist hier genauso. Das ist das gleiche Ding in Java. Ja. Das heißt, ein Algorithmus ist was Abstrakteres, aber wir können sehr wohl eine Java-Methode schreiben, die uns den GGT berechnet. Ja? Zum Beispiel hier als Static-Methode. Und wenn Sie ein bisschen vergleichen, sehen Sie, das ist einfach die Anweisungen, die rezeptartigen Anweisungen des Algorithmus in Java programmiert. Relativ straightforward. Ja? Bitte sehr. Das Ausrufezeichen heißt not. Ja? Das heißt, das haben wir mal irgendwann gehabt. Das ist Teil der Art, wie wir in Java Logik machen. Ja? Also das Logische nicht verneint halt gerade. Ja? Also not true is false. Und ich kann in Java zum Beispiel, wenn ich jetzt den logischen Ausdruck nicht A oder B habe, ja? Das ist ein prädikatenlogischer Ausdruck, der würde in Java einfach not A or B zum Beispiel heißen. Ja? Nee, das ist nicht egal. Also hier in diesem Fall not equal ist eigentlich ein Operator, der halt nicht gleich oder ungleich heißt. Ja? Das ist so ein bisschen tricky, weil natürlich Sie könnten, wenn Sie sowas jetzt haben, A not gleich B, ja? Dann kann man das natürlich auch so schreiben, not A gleich B, ja? Weil das ist der Gleichheitsoperator zu unterscheiden vom einfachen ist gleich, was der Zuweisungsoperator ist, ja? Das heißt, was jetzt A not gleich B ist, dasselbe wie not Klammer A gleich B, ja? Einfach eine andere Schreibweise. Und nehmen wir mal an, klassischer Case, Wissenslücke, ja. Sie wissen nicht, was Ausrufezeichen ist gleich bedeutet, ja. Dann können Sie sich aber zumindest, also was Sie wissen müssen, ist, dass das Ausrufezeichen das logische, die logische Verneinung ist. Und wenn Sie aber den Burschi hier nicht kennen, ja, dann können Sie, aber Sie kennen auf jeden Fall das ist gleich, dann können Sie es halt so hinschreiben. Ja, ist auch gut. Okay? Also das sind so Geschichten, wo man sich auch immer ein bisschen behelfen kann. Das ist also die Java-Formulierung des euklidischen Algorithmus. Warum nicht? So, Aufgabe. Ja? Folgendes Rezept, folgender Algorithmus zum Reichwerden ist gegeben. Ja? Schritt 1, addiere 7 plus 15 und bestimme die Wurzel aus dem Ergebnis. Schritt 2, mache ein Vermögen an der Börse mit Optionen auf Schweinebäuche. Schritt 3, kaufe dir einen Mercedes S600. Langversion. Ja? So. Jetzt möchte ich gern von Ihnen wissen, ist das ein Algorithmus, ja? Beziehungsweise warum ist es kein Algorithmus? Wir haben ja vorhin gesagt, und jeder hat eine Intuition hoffentlich entwickelt, warum ist es kein Algorithmus? Ja? So, also die These hier war, die Schritte bauen ja gar nicht logisch aufeinander auf. Das ist semantisch richtig, ja, aber das wäre kein wirkliches Argument, warum es formal kein Algorithmus ist, weil es kann ja ein unsinniger Algorithmus, den kann es ja auch geben, ja. Richtig, also das ist der tiefere Grund. Der zweite Schritt ist nicht elementar ausführbar. Kein Mensch weiß genau, wie man ein Vermögen an der Börse mit Schweinebäuchen macht. Wüsste man das, wären wir alle reich. Ja? Wäre das algorithmisch möglich, wären wir alle reich. Das heißt, die Schritte müssen elementar ausführbar sein. Und das ist hier nicht gegeben beim Schritt Nummer 2. Ist es ganz wichtig, weil viele Leute schreiben, ja, das ist ja nicht logisch. Mercedes 600 hat ja mit Reichwerden nichts zu tun, ja. Das ist aber jetzt natürlich die Frage, ist der Algorithmus insgesamt, effizient, ja. Weil wenn er viele Schritte, wie viele unsinnige Schritte zum Beispiel enthält, dann kann er trotzdem ein Algorithmus sein, aber er ist dann nicht effizient, weil er Unsinn enthält. Oder er ist sogar semantisch falsch, weil die Schritte einander widersprechen oder so. Das kann aber trotzdem ein Algorithmus sein. Das ist halt ein schlechter in dem Sinne. Ja.
Heißt das jetzt, wenn der Schritt 2 eine ganz genaue Anweisung enthalten würde, als zum Beispiel kauf so und so viele Schweinebäuche an der Börse, dann,
ja.
Dann wäre es ein Algorithmus?
Wenn der diese Sache mit den Schweinebäuchen genau detaillieren würde, wäre es ein Algorithmus. Ja. Aber es kann ja aus logischen Gründen keinen Algorithmus zum Reichwerden an der Börse geben, weil sonst wären wir alle bereits reich. Ja? Es gibt auch keinen Algorithmus, um einen Lebenspartner zu finden. Gibt es leider nicht. Es ist Glückssache. Ja? Manchen gelingt es, manchen halt nicht. Ja? So ist es einfach. Gut. Ja, Algorithmusbegriff. Ja, mit Lösung. So. Jetzt haben wir gesagt, Algorithmen haben wir jetzt ungefähr verstanden, das ist wie Kuchenrezepte und es ist keine, ich meine, ich mache ja manchmal so ein bisschen schwachsinnige Beispiele, damit es ein bisschen lustiger ist, aber nicht nur damit es lustiger ist, sondern dass man auch an der Absurdität sich ständig fragt, was will der Gro jetzt mit Kuchenrezept? Ist ein Kuchenrezept eigentlich ein typischer Algorithmus oder ist das mal wieder nur ein Witzchen vom Gro? Die Antwort ist, es ist ganz typisch. Kuchenrezepte oder überhaupt Speiseerzeugungsrezepte sind extrem gute Beispiele für Algorithmen. Ja? Gut, jetzt einen Algorithmus kennen wir jetzt fragen wir uns, wir haben also so ein Problem, zum Beispiel sortiere oder finde die wichtigsten Leute in Facebook oder färbe dir die Haare rot, was auch immer, irgendein Problem. Und wir haben mehrere Kandidaten von Algorithmen, die das Problem lösen. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher von denen ist besser? Und da müssen wir uns fragen, welcher ist effizient? Das heißt, effizient ist ein Algorithmus, wenn er irgendwie ja, schnell ist zum Beispiel. Oder wenn er wenig Ressourcen braucht. Ja? Das ist ja auch ganz klassisch. Ja? Sie haben eine Küche und sagen zu Ihrem Freund, mach mal Kaiserschmarrn. Das macht er dann auch, kann man vielleicht auch essen, aber die Küche sieht hinterher aus wie Sau. Ja? Das ist für den männlichen Homo sapiens beim Kochen recht typisch. Ja? Und dann ist er zwar effektiv, hinterher steht der Kaiserschmarrn, aber er ist vielleicht nicht effizienter, hat zu viel Ressourcen verbraucht. Ja? Oder andere Sache, er braucht halt ewig. Ja? Kann auch gehen. Das heißt, Effizienz können wir bei Algorithmen messen im Rahmen von der Zeit als die Zahl der auszuführenden Schritte oder im Rahmen der Ressourcen, insbesondere als die Zahl der benötigten Speicherelemente. Ja? Also wie viele Zellen in unserem simplen Speichermodell braucht der Algorithmus? Und es stellt sich raus, dass Sie sehr oft das eine gegenüber dem anderen optimieren können. Also wenn ich zum Beispiel komplexe mathematische Berechnungen mache, nehmen wir mal an die Exponentialfunktion. Ja? Sie erinnern sich, da braucht man Potenzreihe, Fakultätswerte. Ja? Muss wissen, was ist 0 Fakultät, 1 Fakultät, 2 Fakultät, 3 Fakultät. Jetzt können Sie natürlich hingehen und können die Exponentialfunktion jedes Mal diese Fakultätswerte neu berechnen lassen. Das heißt, die wäre platzmäßig sehr bescheiden. Die braucht nur wenige Variablen und auf denen multipliziert sie wie doof bis sie und addiert, bis sie die Exponentialfunktion hat. Ja? Das heißt, das Ding wäre zwar platzmäßig bescheiden, aber wäre entsprechend langsam. Andere Methode, Sie berechnen diese Fakultätswerte einmal, ja, speichern die ab und gucken dann nur noch nach, was ist denn eigentlich 27 Fakultät, statt es neu zu berechnen. Diese Exponentialfunktion ist natürlich viel schneller, weil sie bei 27 Fakultät nicht 27 Multiplikationen machen muss, sondern nur einmal den Wert nachgucken muss. Ja? Sie braucht aber entsprechend mehr Platz. Das heißt, es ist ganz oft so, dass man das eine nur auf Kosten des anderen optimieren kann. Und typischerweise wollen Sie aber bei beidem gut sein. Ja? Wenn wir jetzt das weitertreiben wollen, wir haben ja gesagt, wir wollen mit Algorithmen Probleme lösen. Und ein Problem war im Wesentlichen aus einer Eingabemenge eine Ausgabe zu erzeugen oder aus einer Menge von Informationen unbekannte Informationen zu errechnen. Ja? Jetzt müssen wir ja irgendwie auch die Probleme so ein bisschen charakterisieren können. Weil Probleme sind ja nicht alle gleich. Wenn ich Ihnen sage, sortieren Sie mal 3 Zahlen, dann können Sie das auch mit einem sehr ineffizienten Algorithmus gut. Wenn ich Ihnen sage, sortieren Sie 3 Trilliarden Zahlen, ja, dann müssen Sie schon gucken, dass Ihr Algorithmus effizient ist. Ja? Das heißt, wir müssen sowas wie die Größe des Problems als Ausgangspunkt haben für Effizienzbetrachtung. Und die Größe ist immer angegeben durch eine Zahl n und zum Beispiel bei dem Sortierproblem ist es die Menge der zu sortierenden Zahlen. Ja? Beim Kaiserschmarrn ist es zum Beispiel die Menge des zu produzierenden Kaiserschmarrns. Wenn Sie nur 100 Gramm Kaiserschmarrn produzieren sollen, ja, das können Sie auch Ihren Freund machen lassen, der braucht dann zwar länger und die Küche sieht ein bisschen aus wie Sau, aber okay, ja Schatz, mach mal. Ja? Wenn Sie aber das Problem haben, Sie müssen 5 Tonnen Kaiserschmarrn produzieren, dann lassen Sie Ihren Freund besser nicht in die Küche, weil dann muss die renoviert werden hinterher. Ja? Und da ist also sehr viel interessanter, kann der das effizient, platzmäßig und zeitmäßig. Ja? Das heißt, wir haben so eine Eingabegröße. Jetzt, wenn wir uns mal anschauen, was ist jetzt die Laufzeit, Menge der Schritte? Ja? Offensichtlich ist das ja auch nicht so ganz klar. Ja, in welchem Fall denn? Wenn ich besonders fiese Zahlen sortieren will, die überhaupt noch nicht vorsortiert sind, oder im Superfall, die sind ja schon fast sortiert, ich muss nur hinten ein bisschen was rumdrehen, zum Beispiel. Ja, nicht ganz gutes Beispiel, aber jedenfalls vom Spirit her. Das heißt, wenn wir jetzt die Instanzen der Probleme mit Größe n alle zusammen als an bezeichnen, und wir haben ein Problem a, zum Beispiel sortieren. Ja? Da können wir sagen, 15 Zahlen zu sortieren, da können ja diese Menge an besteht also aus allen möglichen 15 Zahlen, die wir sortieren wollen. Genauso wie die Menge a27 aus allen Mengen von Zahlen von 27 Zahlen besteht, die wir sortieren müssen. Ja? Und wenn jetzt ein Algorithmus X da ist, der dieses Problem löst und auf irgendeiner Instanz aus dieser Menge T viele Schritte braucht. Das heißt, T hängt ja ab vom Algorithmus, klar, ein Kaiserschmarrnrezept braucht mehr Schritte als das andere, hängt von N ab, also wenn ich 100 Gramm produzieren will, ist es anders, als wenn ich 10 Millionen Tonnen produzieren will, ja, und hängt natürlich auch möglicherweise von der konkreten Instanz ab. Also wenn die Zahlen schon geeignet vorliegen, schon so ein bisschen sortiert oder irgendwie für den Algorithmus günstig, dann kann es eben weniger Schritte brauchen, ja. Das heißt, wir lernen, es hängt immer vom Einzelfall ab, wie viele Schritte der Algorithmus braucht. Wir wissen es nicht vorher. Ja? Und es gibt jetzt drei Fälle, Sie haben es inzwischen schon gelesen. Worst Case, Average Case und Best Case. Ja? Das heißt, Worst Case Laufzeit des Algorithmus X für eine Problemgröße N ist das Maximum über alle möglichen Instanzen der Größe N. Also was ist der ungünstigste Fall, der eintreten kann? Wann braucht der Algorithmus am längsten? Ja? Und das kann eine Bezugsgröße sein. Das heißt, wenn Sie einen effizienten Algorithmus für ein Flugzeug wollen, dann ist der Worst Case natürlich interessant, weil wenn der Pilot so macht und das Flugzeug 4 Stunden später erst sich dreht, Pech, dann fliegen es halt in der Zwischenzeit gegen den Berg. Das heißt, Worst Case ist interessant. Für viele andere Fälle ist aber der Worst Case gar nicht so interessant, sondern da wollen Sie einfach nur wissen, im Durchschnitt, wie gut ist denn der Algorithmus? Wie viele Schritte braucht er im Durchschnitt? Und das ist der Average Case. Das heißt, im Prinzip diese Größe hier. Das heißt, Sie summieren, Sie machen den Durchschnitt aller möglichen Laufzeiten auf verschiedenen Problemen. Ja? Jetzt gibt es an der Formel natürlich ein kleines Problem. Sie sehen es schon. Wie viele Möglichkeiten habe ich, 17 Zahlen hinzuschreiben, die sortiert werden sollen? Wie viele Möglichkeiten gibt es, 17 Zahlen hinzuschreiben? Bitte? 17 Fakultäten? Nee. Ja, unendlich viele Möglichkeiten. Ich kann ja unendlich viele Zahlen hinschreiben. Schon für die erste Zahl habe ich unendlich viele Möglichkeiten, ja? Das heißt, das ist als so eine abstrakte Anleitung zu verstehen. Ja? Sie können oft den Average Case gar nicht theoretisch bestimmen, sondern was man da tun muss, ist ein paar mehr Schritte reinstecken. Das ist nur eine sehr pauschale Formel. Ja? Aber Best Case zumindest ist ja auch ganz interessant. Sie nehmen einfach das Minimum. Das heißt, obwohl wir in den meisten Fällen eigentlich an Average Case interessiert wären, stellen wir fest, zumindest haben wir so ein bisschen eine Idee, dass Average Case schon schwierig ist. Ja, wie soll man das berechnen? Worst Case ist eigentlich einfacher. Ja? Und das heißt, viele Komplexitäten, viele Laufzeitabschätzungen, die wir hier machen werden, sind Worst Case. Ja? Weil das auch einfach ist oder einfacher. Ja? Okay. Und es ist zum Beispiel natürlich so, wenn Sie jetzt sagen, ach du Scheiße, jetzt was soll ich denn jetzt mit den Formeln anfangen und Groh, ach nee, und jetzt wird es schon wieder so theoretisch. Machen Sie sich einfach mal klar, was bedeuten die Symbole. Und das ist insofern belohnend, weil man wirklich nochmal wiederholt, was ist jetzt ein Problem, was ist ein Algorithmus, was ist eine Eingabegröße, was sind Schritte, ach ja, Schritte, ja, Kontrollfluss, ach, das war das. Ja? Also nicht einfach nur, ja, okay, gut, ich muss es auswendig lernen, TXE war da unten in X oder stand das X oben, ah, ich merke es mir irgendwie. Nee, sondern einfach nochmal nachdenken, was bedeutet jetzt TXN von AI, was soll das? Ja? Gut. Jetzt ist natürlich nochmal so eine interessante Frage, die Sie vielleicht auch stellen könnten. Ja, Moment mal, mein Lieber. Ja? Zahl der Schritte, die das Programm ausführen muss. Also erstmal, mein Rechner ist viel schneller als deiner und der führt die Schritte viel schneller aus. Ja? Mein Rechner braucht für einen Schritt nur 0,01 Millisekunden und deiner braucht 10 Millisekunden. Ja? Oder Sie sagen, ja, ich habe mein Programm jetzt in Java geschrieben, das muss aber viel mehr Schritte machen als mein Programm, was jetzt in der total kruden Maschinensprache geschrieben ist und irgendwie voll getuned auf die jeweilige Architektur. Ja? Und da stellen wir fest, dass wir eigentlich nicht an diesen Details interessiert sind, sondern wir werden feststellen, dass für bestimmte gegebene Probleme die inhärente Komplexität, die kombinatorische Komplexität, das ist, was die Laufzeit ganz wesentlich bestimmt. Und diese Details, auf welchem Rechner das läuft oder wie viel mehr Schrittchen der für die Programmiersprache braucht, das ist unwichtiger Schmutz. Das müssen wir nicht wissen. Ja? Sondern wenn Sie 10 Trilliarden Zahlen sortieren sollen, ist die kombinatorische Komplexität das Wesentliche. Ja? Und deswegen wollen wir abheben auf wesentlich sich ergebende Zeit oder wesentlich sich ergebende Zahl von Schritten. Jetzt müssen wir natürlich spezifizieren, was wesentlich heißen soll. Ja? Und da gibt es die sogenannten Landau-Symbole, die kennen Sie auch intuitiv schon aus allen möglichen Physik-, Chemie-, Mathe-Vorlesungen, garantiere ich Ihnen. Nämlich das Wichtigste ist zum Beispiel dieses O. Ja? Man zum Beispiel Mathe-Taylor-Reihe. Ja? Sie schreiben also irgendeine Funktion hin und nähern sie an durch ihre Taylor-Reihe, sagen wir mal bis zum vierten Glied. Das heißt, Sie brauchen die dritte Ableitung der Funktion. Und dann steht ja ganz oft da, also erstes Glied, zweites, drittes, viertes plus O von und dann irgendeine Abschätzung x hoch minus 3. Ja? Das heißt, der Fehler, den Sie machen, wird in diesen Landau-Symbolen angegeben. Und das heißt, für uns ist gar nicht so wichtig, ob der Algorithmus jetzt für eine Eingabegröße n 3n hoch 3 plus 4n Quadrat plus 317 Schritte braucht oder ob hinten plus 212 steht. 212, 317 ist komplett schieden-didi. Ja? Wichtig bei so Polynomen ist das führende Glied, nämlich die Frage der Potenz, also die Frage n hoch wie viel ist denn die größte Potenz in diesem Polynom. Ja? Weil das bestimmt, wie lang das auf großen n wirklich braucht, nicht ob da hinten noch 212 Schritte oder 317 dran gehängt sind. Das heißt, O von f ist die Menge aller Funktionen g, die asymptotisch, das heißt für große n, das heißt für n größer als ein bestimmtes n0, wesentlich, das heißt bis auf Konstanten, höchstens so schnell wachsen wie f. Also die Menge aller Funktionen, die höchstens so schnell wachsen wie f, und zwar asymptotisch und wesentlich. Das heißt, O von f ist eine Menge von Funktionen, g, für die so eine Konstante existiert, dergestalt, dass wenn ich mit meinem n0 irgendwo bin, dass ab dann für alle n gilt, dass g nach oben von f beschränkt wird, und zwar auch so, dass ich an f eine Konstante ran multiplizieren kann. Ja? Ist ein bisschen kryptisch, deswegen Beispiele. Ja? Nehmen wir mal dieses Beispiel. Die Funktion h, ja, 15n hoch 3 plus 200n Quadrat plus 267.854 ist in O von n hoch 3 enthalten. Ja? Das heißt, diese Funktion wächst höchstens so schnell wie n hoch 3. Jetzt können Sie sagen, ja, Moment mal, totaler Schmarrn. Da steht doch 15n hoch 3. 15n hoch 3 wächst doch schneller als n hoch 3. Ja, aber eben nicht wesentlich schneller. Das heißt, Sie können an n hoch 3 zum Beispiel 16 ran multiplizieren und dann mit n irgendwo Richtung 20.000 gehen. Und ab dann ist f, wenn Sie diese 16 ran multipliziert haben, immer größer als jedes g. Das heißt, asymptotisch heißt für hinreichend großes n und wesentlich heißt unter Vernachlässigung von solchen multiplikativen Konstanten. Denken Sie an das Kaiserschmarrn-Beispiel. Ja? Ihr Freund will eine Portion Kaiserschmarrn machen. Ja, ja, klar, Schatz, mach du mal, egal, die Küche sieht hinterher aus wie Sau. Wenn er wirklich uns interessiert, aber der Algorithmus nicht wirklich für eine Portion, sondern in der Informatik bei Effizienz sind wir interessiert, wenn wir wirklich 80 Millionen Tonnen Kaiserschmarrn machen wollen. Dann brauchen wir einen richtig guten Algorithmus. Ja? Weiteres Beispiel, 11n² plus 854 ist natürlich O in O von n² enthalten. Ja, genauso wie 133 log n plus 54 in O von log n enthalten ist. Es gibt jetzt neben diesem O, was ja höchstens so schnell wie formalisiert, gibt es auch noch andere Landau-Symbole, nämlich Groß Omega für die Klasse der Funktionen, die mindestens so schnell wachsen. Es gibt Klein O von F, die echt langsamer wachsen, Klein Omega, die echt schneller wachsen und Theta, die genauso schnell wachsen. Ja? Das heißt, bei O geht es ja um eine Abschätzung nach oben und Theta ist die Geschichte, wo wir sagen, was wächst denn genauso schnell? Das heißt, Theta ist genau, Theta von F ist O von F geschnitten mit Groß Omega von F. Ja? So. Und es gibt verschiedene Schreibweisen. Eigentlich müsste ich sagen, die Funktion H, die n auf 12n hoch 3 abbildet, ist in der Klasse O von der Funktion, die n auf n hoch 3 abbildet. Das ist die mathematisch korrekteste. Ja? Und das ist die mathematisch nachlässigste, wo man sagt, 12n hoch 3 ist gleich O von n hoch 3. Ja? Weil ist gleich kann ja schon nicht sein, weil 12n hoch 3 ist eine Zahl und O von n hoch 3 ist gar keine Funktion. Wenn es eine Funktion wäre, wäre O aber eine Menge von Funktionen und eine Zahl kann ja nicht gleich einer Menge von Funktionen sein. Aber Sie wissen, wenn wir das hinschreiben hier, ja, ist das eigentlich gemeint. Okay? Und das ist das, was Sie, wenn Sie jetzt irgendwo so eine, in einer beliebigen PC-Vorlesung, ja, keine Ahnung, der Mensch schreibt Ihnen irgendwie die Schrödinger-Gleichung hin vom Heliumatom. Und Sie müssen jetzt Hartree-Fock-Näherung von dieser Molekülwellenfunktion hinschreiben, ja. Dann ist natürlich klar, die Schrödinger-Gleichung außer fürs Wasserstoffatom ist halt nicht analytisch lösbar. Ja, das heißt, wenn Sie für Natrium oder komplexe Biomoleküle, was niemand machen würde, ja, nehmen wir mal an, für Natrium schreiben Sie die Schrödinger-Gleichung hin, dann müssen Sie eine Annäherung machen und da machen Sie einen Fehler. Und dieser Fehler wird typischerweise auch mit diesen Landau-Notationen angegeben. Das ist dasselbe, wie gesagt, auch in jedem anderen Bereich Physik, Mathe, Sie finden die Dinger überall. Ja? Und deswegen bei Biomolekülen schreiben Sie schon gar keine Schrödinger-Gleichung mehr hin, sondern Sie machen nur noch sehr pauschale Annahmen. Ja, da ist so eine Elektronenwolke die und wenn ich davon 1000 habe und dann gibt es das reaktive Zentrum und die Konformation. Sie müssen auch da Abstraktionen machen. Ja? Warum ich bei einem dritten Beispiel, ah ja, genau. Ja, das ist eine sehr intelligente Frage, absolut richtig. Warum habe ich jetzt bei dem dritten Beispiel hingeschrieben, dass dieses Polynom zweiten Grades in der Funktionsklasse O von n hoch 3 enthalten ist? Ja? Das ist, wenn Sie es sich überlegen, ja richtig, denn n hoch 3 ist ja eine obere Schranke. Das heißt, die Aussage, irgendwas Quadratisches wächst höchstens so schnell wie was Kubisches, die ist ja richtig. Trotzdem wundern Sie sich, weil Sie ja sagen, ist ja irgendwie unsinnig, da könnte ich auch hinschreiben, 11n² ist in O hoch, in O von E hoch n drin, was noch krasser wächst. Ja? Und was Sie implizit fordern ist, dass wir intelligenterweise die kleinste untere Schranke nehmen. Ja? Also wenn ich zu Ihnen sage, Sie haben weniger Geld als Bill Gates und Sie haben auch weniger Geld als Bill Gates und ich kann die Reihe fortsetzen. Irgendwann wird es halt langweilig und Sie kommen und sagen, ja, jeder hat weniger Geld als Bill Gates. Viel interessanter wäre doch, wer von Ihnen am meisten Geld hat. Ja? Das wäre sozusagen die kleinste obere Schranke. Und das ist natürlich richtig, das wollen wir immer versuchen, dass wir praktikabel möglichst weit runtergehen mit unserer Vergleichsfunktion. Ja? Also insofern völlig richtig beobachtet, nur ich habe die dritte Zeile hingeschrieben, um Ihnen nochmal formal klar zu machen, was das O ist. Ja? Also einfach nur, das ist eine richtige Aussage, aber sie ist weniger brauchbar als das zweite Beispiel. Ja? Andere Fragen noch? Wie gesagt, ich sehe auch so ein paar Gesichter, die jetzt schon sagen, oh nee, also das sollen wir alles lernen. Geben Sie dem Zeug eine Chance. Wir werden jetzt noch wesentlich konkreter. Ja? Also geht nicht alles mit dem Mathegebrate so weiter. Keine Angst, wird alles gut. Ja? Vertrauen Sie dem Onkel. Der Onkel ist nicht so böse. Aber das hier ist was eben auch zum Einordnen ganz hilfreich ist. Ja? Gut. Was sind denn jetzt wichtige Komplexitätsklassen? Das ist praktisch die wichtigste Folie von diesem ganzen Zeug. Ja? Weil was wir haben, ist ganz wichtig polynomielle Komplexität. Das heißt, Sie haben Eingabegröße hoch einer Zahl. Und das ist schon eine ganz wichtige praktische Geschichte, weil wenn ich Ihnen ein Problem der Größe n gebe und gebe Ihnen einen kubischen Algorithmus, das heißt ein Algorithmus, der ja ungefähr wie n hoch 3 wächst in der Zahl der Zeitschritte, die er braucht, ja, dann kommt es eben sehr darauf an, manche dieser Sachen sind noch brauchbar, ja, andere sind schon je nach n ein Problem, ja. Also n Quadrat können Sie noch ganz gut handhaben. N hoch 17 ist schon out of the question. Ja? Obwohl es immer noch polynomiell ist und das ist eigentlich unser Freund. Ja? Dann gibt es O von n mal Logarithmus von n. Diese Geschichten sind super. Ja? Sortierverfahren werden wir zum Beispiel kennenlernen, die n log n viel Zeitschritte im Worst Case brauchen. Warum? Nehmen wir mal an, Sie wollten irgendwie wieder was auf Facebook machen. Ja, wie viele Leute gibt es in Facebook? Na, sagen wir mal, roundabout 1 Milliarde, 10 hoch 9. Ja? Wenn Sie jetzt n Quadrat hätten, ja, dann haben Sie schon 10 hoch 9 Quadrat viele Schritte zu machen. Ja? Das ist natürlich auch nicht so schön. Aber n log n ist viel cooler, denn dann haben Sie zwar 10 hoch 9, das n, das müssen Sie weiter abarbeiten, aber log n ist ja irgendwas, je nach Basis des Logarithmus, ist eben die Zahl 9. Ja? 9 mal 10 hoch 9 statt 10 hoch 9 Quadrat, super. Alles, was mit Logarithmus ist, ist genial. Ja? Dann gibt's natürlich exponentiell irgendwas hoch n. Kaufen Sie niemals einen Algorithmus, der exponentiell ist, für ganz kleine Sachen lösbar. Ja? Haben wir bei Fakultät im Prinzip schon gehabt. 5 Fakultät, kein Problem, 120. 27 Fakultät, eieieiei. Ja? 50 Fakultät, Error, ja, geht nicht mehr. 100 Fakultät, keine Ahnung, da reicht dieser Raum nicht aus, um ihn mit 1-Punkt-Zahlen voll zu machen. Ja? Das heißt, die Dinger, die gehen halt ab wie Schmidts Katze und exponentiell keine Chance. Denken Sie immer dran, ich war mal bei einer Habilitationsprüfung vor vielen Jahren, als Habilitationen noch so abliefen, dass der arme Mensch vorne vor dem gesamten Professorenkollegium gefragt wurde zum Thema Informatik. Das Thema war Informatik. Ja? Die Typen haben geschwitzt, sowas habe ich dagegen, ist Jogi Löw trocken wie Babypuder. Ja? Die haben geschwitzt, das ist unfassbar. Da hat einer mal da vorne gestanden und dann hat man ihm die Frage gestellt, warum sind denn exponentielle Probleme, warum ist das so schlimm? Der war so nervös, er wusste es nicht. Irgendwann hat halt einer der Profs ihm gesagt, ja, jetzt überlegen wir mal, ja. Eingabegröße n gleich 100 und die Basis a sei mal 2. Können Sie irgendwie abschätzen, wie viele Zeitschritte Sie brauchen? Ja, 2 hoch 100. Ja, ist das viel? Ja, keine Ahnung. Ist 2 hoch 100 viel? Ja, 2 hoch 100 ist verdammt viel. Ja? Also, wie gesagt, im sichtbaren Universum gibt es ungefähr 10 hoch 200 viele Elementarteilchen. Und da reden wir über die ganzen Quarks und Elektronen und Protonen, der ganze Kram, der hier so drin ist. Ja? Elementarteilchen, 10 hoch 200 im Universum. Ja? Also ist schon ziemlich viel. Auch noch interessant, O von 1. O von 1 heißt einfach konstant viel Zeit, egal wie groß die Konstante ist, weil wir wissen, Landau-Symbole, wir können ranmultiplizieren, was wir wollen. Ja? Und dann gibt es noch polylogarithmisch, am besten haben Sie p gleich 1, logarithmisch ist so gut wie konstant. Ja? Das ist cool. Das sind wichtige Klassen. Polylogarithmisch habe ich zum Beispiel gerade gestern in meiner Vorlesung gebraucht. Da ging es zum Beispiel um die interessante Frage, jeder kennt jeden über 6 Ecken auf der Welt, wissen wir, oder? Ja. Die Frage ist, wie finde ich die Pfade? Also wir wissen, jeder kennt Barack Obama über wahrscheinlich weniger als 6 Ecken, aber wie finde ich denn dahin? Wer sind denn die Zwischenschritte? Und da stellt sich raus, das können wir natürlich nicht mit globalem Routing machen, sondern müssen wir halt lokal routen. Ja? Und was sind gute Strategien? Und da fragt man sich zum Beispiel, Routing-Strategien, wann sind die effizient? Wie lange muss ich suchen, um den Pfad zu Barack Obama zu finden? Ja? Und lokale Search-Strategien auf sozialen Netzwerken sind zum Beispiel dann als effizient zu bezeichnen, wenn sie polylogarithmisch viele Schritte brauchen. Ja? Ansonsten ist es ziemlich unsinnig. Ja? Gut, ja, okay, was sind denn wichtige Komplexitätsklassen? Ja? Wir haben zum Beispiel die Klasse P. Ist die Klasse aller Probleme, für die wir Algorithmen kennen, wobei der Algorithmus eine asymptotisch wesentliche Worst-Case-Zeitkomplexität hat, die polynomiell ist. Das heißt, für Eingabegröße n braucht er n hoch irgendwas viele Schritte. Ja, das ist die Klasse P. Und das ist die Klasse der Probleme, die wir in der Informatik heute als lösbar ansehen, auch wenn der Exponent, das heißt dieses Hoch was denn, ja, auch wenn das für praktische Zwecke vielleicht zu groß ist. Trotzdem nennen wir das im Grunde lösbare Probleme. Dann gibt es natürlich zum Beispiel die Klasse der exponentiell komplexen Probleme, oder zumindest mal die Klasse der Algorithmen, sagen wir mal so, die exponentiell viel Zeit brauchen. Die sind für die meisten Sachen wertlos. Ja? Wir müssen halt unterscheiden, die Klasse der Probleme und die Klasse der Algorithmen. Ja? Weil wir haben ein Problem und dafür kann es ja verschiedene Algorithmen geben oder auch keinen, den wir kennen. Ja? Das heißt, da müssen wir unterscheiden. NP ist die Klasse der Probleme, wo wir zumindest in polynomieller Zeit entscheiden können, ob eine Lösung auch eine korrekte Lösung ist. Ja? Deswegen N, wobei N für nicht deterministisch steht. Das heißt, es gibt keinen deterministischen Algorithmus, der uns eine Lösung errechnet in polynomieller Zeit, aber wir können eine raten und wenigstens in polynomieller Zeit überprüfen, ob es eine Lösung ist. Ja? Und diese Klasse ist halt auch extrem wichtig, weil das sozusagen der Traum jedes Informatikers ist, ja, für ein NP-Problem auch mal irgendwann einen P-Algorithmus zu finden. Für die Lösung dieses Problems, also praktisch die Lösung der Frage, ob P gleich NP ist, gibt es übrigens 1 Million US-Dollar, bar auf die Kralle. Ja. Also wer Lust hat, sich 1 Million zu verdienen, das wäre eine Baustelle, ja, zu zeigen, dass P gleich NP oder auch, dass P ungleich NP ist. Ja? Hat bisher noch keiner geschafft, das zu beweisen. Okay? Und ja, es gibt auch noch die Klasse der NP-vollständigen Probleme. Das sind die, wo sich die praktisch Stellvertreter sind. Ja? Die sind mindestens so schwer wie alle Probleme in NP. Und meistens haben diese NP-Probleme, wenn Sie denn nach einem Algorithmus suchen, der eine Lösung errechnet und nicht nur polynomielle Zeit zum Nachgucken, ob es eine Lösung ist, diese Algorithmen, die die Lösung berechnen, sind meistens exponentiell komplex. Deswegen sind diese Probleme typischerweise viel schwerer als Probleme in P. Ja, also sortieren zum Beispiel ist in P. Ja, aber Erfüllbarkeit von aussagenlogischen Formeln zum Beispiel ist in NP. Okay? Das heißt, wenn Sie so eine riesige aussagenlogische Formel haben, Sie wollen nachgucken, gibt es irgendeine Belegung der Variablen mit True oder False, dass das ganze Ding True ist, dann hilft Ihnen nichts anderes, als alle Kombinationen auszuprobieren im Wesentlichen. Ja? Und bei einer Menge mit n Elementen gibt es natürlich 2 hoch n viele Teilmengen oder auch auf jeden Fall exponentiell viele Belegungen. Ja? Beispiele, eben wie gesagt, satt ist das ein Problem, wo man eine aussagenlogische Formel als Input hat und als Output eine Belegung der Variablen, hier also mit von A, B, C, E und F mit true oder false, sodass das ganze Ding true ist. Und man kann zeigen, dass dieses Ding ein typischer Vertreter ist für NP oder NP-schwere Probleme. Ja, das heißt, im Prinzip können Sie jedes Problem aus NP auf dieses aussagenlogische Ding abbilden in polynomieller Zeit. Ja? Und somit ist das praktisch so eine Art Standardvertreter für ein schweres Problem. Ein anderes schweres Problem kennen Sie vielleicht, Traveling Salesman oder Traveling Salesperson, heute korrekter bezeichnet, weil es gibt ja auch Saleswomen. Gegeben eine Menge von Städten, und gesucht ist eine Besuchsreihenfolge der Städte. Ich muss sie alle abklappern, sodass mein Reiseweg insgesamt minimiert wird. Ja? Ein typisches Vertreterproblem. Gibt es in kleinen auch in Wohngebieten. Wenn Sie Vorwerkvertreter sind, fragen Sie sich auch, ja, was ist die effizienteste Art, alle Haushalte zu besuchen. Ja? Und formal heißt es, wir haben so einen Graph. Das heißt also, so ein Ding, was Knoten hat und Verbindungen zwischen den Knoten, die heißen auch Kanten. Und die Knoten sind Städte und an den Kanten steht die Entfernung beispielsweise dran. Ja, das ist ein sogenannter Graph. Und mit diesen Dingern funktioniert zum Beispiel auch Ihr Autonavigationssystem. Ja, Sie haben so verschiedene Punkte und Sie müssen einfach den kürzesten Weg zum Beispiel zwischen 2 Punkten suchen. Das zum Beispiel ist ein relativ simples Problem, das ist auch polynomiell lösbar. Ja? Die gesamte Optimierung beim Besuchen aller Städte, das ist NP-schwer. Ja? Das heißt, wir wissen keine andere oder bessere Möglichkeit, als alle Kombinationen auszuprobieren. Und das ist so ein bisschen komisch, weil man denkt ja irgendwie durch cleveres Nachdenken müsste man doch irgendwie bei diesen Problemen, da müsste es doch einen Twist geben. Wie gesagt, finden Sie es raus. Wenn Sie einen NP-Algorithmus für den Kram rausfinden, lassen Sie mich es vielleicht einen Tag vorher wissen, bevor Sie ihn veröffentlichen. Vielleicht kann ich ja auch auf das Paper drauf. Vielleicht. Ich will auch nichts von der Million. Ich will nur den Lehrstuhl, den ich als Mitautor sofort erhalten würde, noch am gleichen Tag. Den will ich gerne haben. Ja? Okay, gut. Andere Geschichte, gegeben Menge von Zahlen, aufsteigende Sortierung gesucht. Ja? Das stellt sich raus, dass das mit Algorithmen machbar ist, die eine Worst-Case-Time-Komplexität von n log n haben. Man kann sogar beweisen, dass jedes vergleichsbasierte Sortieren mindestens auf n log n braucht. Da können Sie nicht besser werden, leider. Sie können besser werden, wenn Sie die Menge der Sachen, die es zu sortieren gilt, genauer kennen und da ein bisschen Eigenschaften davon ausnutzen. Ja? Zum Beispiel Bucket Sort ist ein Algorithmus, der läuft schneller als n log n, ist aber nicht mehr vollständig allgemein. Ja? Gut. Jetzt haben wir also Algorithmen und Komplexität einigermaßen akzeptiert. Oh, ja. Mann, es ist alles nicht ständig für was. Kehren wir nochmal zu den abstrakten Datentypen zurück. Ja? Was war denn ein abstrakter Datentyp? Das haben wir vorhin besprochen. Ja? Also eine Klasse oder eine Java-Klasse oder ein primitiver Typ. Eine Menge von Werten und Operationen darauf. Das war ein abstrakter Datentyp. So, was ist jetzt eine Datenstruktur? Eine Datenstruktur, Sie lesen es schon, ist eine formal definierte Organisationsform von Daten im Hinblick auf effiziente Verarbeitung. Zum Beispiel unsere Java Arrays sind einfache Datenstrukturen. Warum haben wir denn die Arrays gemacht? Wir wollten einfach, wenn wir Sachen hintereinander durchnudeln wollten, dann packen wir sie einfach in so Fächer, ja, und gucken dann eins nach dem anderen durch. Das heißt, Aufgabe ist zum Beispiel, hintereinander irgendwas abzuarbeiten mit diesen Fächern. Ja? Und dafür ist vielleicht so ein Array effizient. Wenn Sie eine alte Bibliothek haben, da gibt es ja keine Computer, sondern so kleine Karteikärtchen, ja, für jedes einzelne Buch. Wer hat das schon nochmal gesehen? Ei, so ein paar. Ja. Aber ich meine, zu meinen Zeiten, als ich Physik noch betrieben habe, da mussten wir wirklich hingehen und diese Bewegung machen, ja, weil das, da gab es halt noch nicht so viel anderes. Ja. Und das wäre zum Beispiel ja auch ein Array, Kärtchen für Kärtchen hintereinander. Jetzt können wir uns fragen, wenn Sie Bibliothekar sind und jedes Buch abstauben wollen, ist das vielleicht cool. Aber ist das für Suchen auch cool? Nee, weil wenn Sie Pech haben, das Ding ist so lang und das Buch, was Sie suchen, ist gerade am Ende. Also Sie müssen alles durchwühlen. Ja? Gibt's was Klügeres? Ja, Antwort sowas wie ein Telefonbuch. Ja? Weil wenn Sie Miriam Meyer suchen, ja, kein Mensch fängt bei A an und blättert so lange durch, bis er bei M ist. Sondern Sie schlagen das Ding in der Mitte auf. Ah, bin ich vor M oder nach M? Dann gehen Sie in die Hälfte, wo das M ist, schlagen da wieder in die Mitte auf und machen das so lange, bis Sie M gefunden haben. Und bei M gehen Sie genauso vor. Und das ist nichts anderes als ein Algorithmus zum Suchen. Ja? Und der heißt binäre Suche. Ja? In der Mitte anfangen, sich für eine Hälfte entscheiden, dort weitersuchen. Ein rekursives Suchverfahren. Dazu ist aber nötig, dass die Sachen geordnet sind. Ja? Das heißt, Sie können die binäre Suche nur dann machen, wenn das Telefonbuch auch lexikografisch geordnet ist. Wenn die Namen alle in der Reihenfolge drinstehen, in der Sie Ihren Telefonanschluss gekriegt haben, ja, da bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Müssen es vorne anfangen und hinten aufhören. Ja? Trauriges Beispiel, mein Freund Johannes hat mich, da war ich 14 und stark verliebt, verarscht, weil er mir gesagt hatte, die Telefonnummer von diesem Mädchen sei so und so. Ja? Ich wollte aber auch gern wissen, wo sie wohnt. Ja? In der kleinen Stadt, in der wir damals gelebt haben, ich habe das Telefonbuch durchgeguckt. Ja? Das ist wahre Liebe oder auch Bescheuertheit, zumal mein Kumpel Johannes die Telefonnummer natürlich erfunden hatte. Ja? Der böse Mensch. Ja, so war's. Also, Beispiele, Graph, gewichteter, gerichteter Graph, Binärbaum, Baum, Array, sowas. Ja? Abstrakter Datentyp haben wir schon gehabt, Menge von Daten mit zugehörigen Operationen. Und bei den Operationen, wie gesagt, Abstraktion, wir wollen die ihrer Semantik nach definieren und nicht der Implementierung nach. Das heißt, ganz wichtig sind diese Schnittstellen, das heißt die Syntax, um die Schnittstelle zugreifen zu können und die Semantik. Also was passiert, wenn ich die Funktion aufrufe, was liefert die mir, das ist die Semantik, wie rufe ich sie auf, das ist die Syntax. Ja? Und diese abstrakten Datentypen werden ihrerseits natürlich auch oft wieder mit Datenstrukturen implementiert. Ja? Das heißt, diese Klasse Vector zum Beispiel, die Ihnen die Hanna das letzte Mal gezeigt hat, ja, wo Sie praktisch Sachen reinstecken konnten, so viel Sie wollten, ja, nicht wie bei einem Array, nur endlich viele. Ja. Diese Klasse stellt natürlich diese ganzen Schnittstellen zur Verfügung. Wie, gib mir das 117. Element von dem Vektor. Das ist nichts anderes als eine abstrakte Operation. Wie die realisiert ist, wissen wir nicht. Aber die Klasse Vektor hat innen natürlich eine Datenstruktur, in der diese ganzen Sachen gespeichert werden. Das ist zum Beispiel ein dynamisches Array mit doppelt verketteten Listen, kriegen wir noch. Ja? Das heißt, abstrakter Datentyp und Datenstruktur hängen auf diese Weise zusammen. So. Weitere Beispiele für abstrakte Datentypen, die Menge der natürlichen Zahlen haben wir schon gehabt. Das ist ein mathematisches Konstrukt. Ja? Das ist also sehr abstrakt. Und nicht zu verwechseln mit dem abstrakten Datentyp int in Java. Ja? Weil int ist nur ein Ausschnitt der ganzen Zahlen in dem Fall. Die natürlichen Zahlen sind zum Beispiel unendlich groß. Die Menge ist unendlich mächtig. Ja? Oder die Menge der reellen Zahlen. Ja? Die ist auch unendlich mächtig, aber auf eine strukturell andere Art. Ja? weil die Menge der natürlichen Zahlen ist zum Beispiel aufzählbar. Ja, Sie können sagen, was ist die nächste Zahl nach 12? Ja, 13. Wenn ich Ihnen aber sage, was ist die nächste reelle Zahl nach Pi, die nächstgrößere, kann man nicht sagen. Ja? Das heißt, zwischen zwei reellen Zahlen sind immer unendlich viele weitere reelle Zahlen. Und das führt auf ein interessantes Gebiet der Mathematik, transfinite Zahlen zum Beispiel, wo man unterscheiden kann, welche Arten von unendlich gibt es denn eigentlich. Das ist unendlich der natürlichen Zahlen, wo man durch Zählen immer weiterkommt, und dieses heftigere unendlich der reellen Zahlen. Ja, das ist ja irgendwie noch viel krasser eigentlich. Ja. Weiteres Beispiel, Sie haben, keine Ahnung, Sie lesen irgendeine Zeitschrift gerne, zum Beispiel, was weiß ich, Gitarre und Bass, Jagd und Hund oder was auch immer es für Schwachsinnszeitungen gibt. Ja? Und typischerweise Leute, die solche Zeitungen lesen, die stapeln die irgendwo. Ja? Beispiel meine Oma, die hatte immer so einen Stapel, da war dann die goldene Frau, das goldene Blatt, das Frauengold, die goldene Dings, und da gibt es ja hunderte und überall ist Prinz Charles drin und so weiter. Und die hat so richtige Stapel gehabt. Das heißt, ein Stack ist auch ein abstrakter Datentyp. Und kennzeichnend ist, dass ich nur das oberste Element entnehmen kann und nur oben was drauflegen kann. Ja? Das heißt, ich kann das oberste Element rausnehmen, das ist die Operation Pop, und es gibt auch die Operation Push, wo ich irgendwas drauflegen kann. Das ist ein extrem einfacher abstrakter Datentyp, eine endliche Menge von Elementen mit einem Einfügeende und diesen zwei Operationen. Oder die Java-Klasse Bicycle, habe ich schon gesagt, die Menge aller möglichen Fahrradobjekte ist die Grundmenge und Operationen Speed Up, Change Gear und so weiter. Ja? Das ist im Prinzip das, was wir haben. Ja, jetzt sind wir schon fertig mit diesem allgemeinen Teil. Ja? Also Take-Home-Message, was ist ein Algorithmus, was ist Effizienz, was ist Komplexität und was ist ein abstrakter Datentyp. Ja? Das ist das, was wir lernen sollten. Ja? Und in dem Fall würde ich Ihnen vorschlagen, bleiben Sie bei den Folien. Und wenn Sie was nicht verstehen, schlagen Sie diesen Begriff bei Wikipedia. Ja? Wäre mein Vorschlag. Warum? Natürlich ist es ein leichtes für mich, Ihnen ein ganz tolles Buch über theoretische Informatik vorzuschlagen, wo all das in epischer Breite drinsteht, komplett nutzlos für Sie. Ja? Das heißt, Standardvorgehen ist auch, bleiben Sie beim minimalen Anspruch. Die Interessierten könnten sich den Artikel P versus NP mal anschauen. Ja? Die interessiert. So. Weil es heute so bösartig theoretisch war, machen wir 5 Minuten früher Schluss. Wir sehen uns um 13:30 Uhr.